kamen ja mit dem Nightliner und die hatten hinten aber nochmal einen riesen Anhänger für Busse. Dann hat den doch, warte mal, wer war das denn?
Ecki hat ihn
Der Ecki, ne?
hochgezogen.
Der hat ihn mit dem Skoda hochgezogen. Den Berg hoch, diesen Nightliner-Anhänger. Und dann sind die noch mit dem Nightliner, als sie versucht haben zu drehen, erstmal schön in die Schützenhalle reingefahren ins Dach.
Wenn man, glaube ich, so eine tourende Band ist, dann braucht man auch eine gute Haftpflicht.
Hundertprozentig.
Herzlich willkommen, liebe Metalheads und Metalheadinnen da draußen, zu einer weiteren Folge über Metal. Hier nur mit dem Tim und nicht mit dem Doc, denn wir sind in einer weiteren Interviewfolge, die wir für euch bereit haben, in der wir ein kleines Manko richten wollen, was über Metal schon immer hatte. Denn wir haben schon sehr, sehr viele Leute interviewt, die auf der Bühne gestanden haben, aber noch nie die Leute, die das Ganze organisieren, also Festivals und Konzerte, in unserem Fall eher Festivals. Dieses Manko wollen wir heute beheben. Deswegen habe ich zwei besondere Gäste parat, nämlich Lukas und Daniel vom Metal Diver e.V. Schön, dass ihr hier seid, Jungs.
Vielen Dank. Ich bin Daniel. Schön, dabei zu sein. Cool, in dem Podcast ein Teil zu sein. Ja.
Moin, danke auch von meiner Seite. Freut mich, jetzt sein. Ich bin der Lukas.
Ja, gerne, gerne, auf jeden Fall. Denn wir, der liebe Lukas und ich, wir haben uns vor kurzem auf dem großartigen Helles und Hellfire Festival kennengelernt, sind da so ein bisschen bei einem Bier zueinander gekommen und du hast mir erzählt, was ihr so macht, wenn ihr gerade nicht auf Festivals seid, sondern Festivals ausrichtet. Was jetzt habe ich eigentlich schon ein bisschen vorhergesagt, aber was macht ihr denn so von Metal Diver her?
Ja, der Metal Diver an sich ist ein ehrenamtlicher Verein. Wir sind alles im Prinzip unentgeltlich dort tätig. Das geht aber das ganze Jahr über. Daniel ist natürlich da in der Orga wesentlich stärker mit eingebunden. Zu meinem Teil, ich bin im Prinzip Mitglied. Das kann auch jeder erstmal an erster Stelle werden. Wie man sich dann einbringt, kann man dann frei entscheiden. Ja, und das geht los von Flyer verteilen, ein bisschen Werbung machen, Mundpropaganda. Das geht ums Netzwerken. Es geht aber auch um das vor Ort im Prinzip an der Theke helfen, Bühne mit aufbauen, die Bands betreuen. Also die Liste ist ewig lang. Kasse, nichts ist quasi geschenkt. Alles ist ehrenamtlich im Prinzip organisiert und jeder hat da seine Rolle, die er da findet. Genau.
Genau, also alles, was rund um ein Festival anfällt, ne, das ist so, das sind so die klassischen Themenblöcke. Und der Verein selber hat sich eigentlich damals gegründet, 2013, weil wir gesehen haben, dass die Metal-Landschaft im Sauerland etwas brach liegt. Und ja, wir wollten uns einfach mit dem Ziel gründen, ja, die kulturelle Metal-Landschaft im Sauerland oder im östlichen Sauerland sind wir ja wieder etwas zu bereichern. Und das steht auch so in der Vereinssatzung bei uns. Und parallel wollten wir halt gerne den Nachwuchs auch fördern, Nachwuchsbands eine Plattform geben und junge Musiker begeistern und animieren und auch eine Bühne geben. Das sind so die Hintergründe der Vereinsgründung damals gewesen, genau. Sind sie aber heute immer noch.
Perfekt, perfekt. Auf jeden Fall hehre Ziele, die ihr euch da gesteckt habt. Also quasi 100% DIY. Nur ja. zum örtlichen Hintergrund für alle Hörer, Marsberg, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt irgendwo zwischen Paderborn und Kassel, kann man das sagen?
Naja, warte mal, da muss ich aber kurz zwischenschreiten. Ich fand von dem Erik Sollmann von Insanity, das war so ein geiles Zitat, auch, der ist auch in dem Film drin, ne? Also für mich ist Sauerland irgendwie die Grenze zwischen Hessen und NRW. Das war ein richtig geiles Zitat, weil wir wirklich nah an der Grenze sind quasi.
Ja, aber die meisten sagen trotzdem immer zwischen Paderborn und Kassel. Das passt eigentlich geografisch nicht hundertprozentig, aber die meisten sagen das so. Ne? Das ist, hört man immer oft.
Hauptsache, die Leute finden zu eurem Festival. Das ist wirklich die Hauptsache. Du hattest gerade schon, Lukas, das Thema Film angesprochen. Dazu kommen wir später, denn es geht nicht nur um ein besonderes Festival heute, sondern auch um eine besondere Premiere. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal die Frage, ihr hattet erzählt, 2013 gegründet, habt ihr den Verein, 2014 erstes Festival. Jetzt kommt eine doofe Frage, die ihr wahrscheinlich dauernd hört. Ich bin gerade auch schon mal ein bisschen euren Verein durchgegangen, gerade Daniels Lieblingsbands. Der Name kommt wahrscheinlich von Dio, oder?
Ja, tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen angehaucht. Wir hatten das damals, das Festival sollte eigentlich ganz anders heißen. Ich glaube, wir hatten das damals mit Death Rider Festival ursprünglich mal getaktet. Dann gab es 2009 schon mal allgemein auch diese Grundidee. Da hieß es, glaube ich, nochmal anders. Da hatten wir aber mehrere Ideen. Und dann sind wir dann auf dieses Holy Diver gekommen. Und ja, es hat aber jetzt gar keinen größeren Hintergrund. Wir haben dann einfach so gedacht, ja, das ist ja auch ein bisschen so in die Metal abtauchen. Und das war dann auch irgendwie so eine Doppelbedeutung, hatte angelehnt an den Song und gleichzeitig haben wir gesagt, ja, das passt eigentlich ganz gut zusammen, wenn wir es einfach so nennen. Und da haben wir gar nicht groß drüber nachgedacht, dann weitergehend. Also war dann einfach für alle okay und haben dann auch direkt den Verein so genannt, das Festival so genannt und seitdem wurde das, glaube ich, nie wieder hinterfragt.
Okay, ja, hat auf jeden Fall einen guten Klang. So, von daher kann man nichts
sagen.
Wenn
man überlegt, wie tief wir da im Sauerland sitzen, ist das Abdiven auf jeden Fall, das trifft schon ziemlich. Wer zu uns findet, ist schon ziemlich abgetaucht.
Ja, bei euch gibt es ja die eine oder andere, ich sag jetzt mal Perle, die man beim Tauchen finden kann, sozusagen, auf dem Festival. Aber erstmal würde ich noch bei der Anfangszeit bleiben. Daniel, wie ist denn das, wenn man, ich sag jetzt mal, mit einem Haufen Freunden und Interessierten sagt, wir wollen jetzt ein Festival machen? Wo fängt man da an? Was sind da die Schwierigkeiten?
Wir hatten, glaube ich, eine Menge Schwierigkeiten ganz am Anfang und das hat auch, glaube ich, keiner richtig für voll genommen. Wir wollten einfach den Leuten beweisen, dass wir so eine Veranstaltung machen können und was daraus wird, konnte ja keiner erahnen in den ersten Jahren oder so. Und es war halt für uns immer irgendwie, also Schwierigkeiten gab es eine Menge. Wir hatten alle keine Ahnung, wir wussten gar nicht, wie man so eine Veranstaltung aufzieht. Wir hatten gar keine Kontakte, hatten, glaube ich, beim ersten Festival noch nicht mal Equipment. Wir haben dann 2 Tage vorher, glaube ich, bei einer Band aus Marsberg, haben wir dann ein Schlagzeug noch eben geholt oder zusammengebaut, weil wir gar nicht wussten, wo wir das sonst herkriegen sollen. Also da hat sich gar keiner Kopf gemacht, wirklich, was an dem Abend auf der Bühne steht. Wir haben einfach gesagt, wir kommen jetzt ein paar Leute dahin, spielen ein paar Bands, aber wie das funktioniert oder was da dahinter steckt, das war alles, wir waren blutige Anfänger wirklich und im Veranstaltungsbusiness oder im Veranstaltungsbereich überhaupt keine Ahnung, die Leute und ja, das hat dann irgendwie funktioniert mit viel Zusammenmieten und Zusammenreimen, auch von anderen Vereinen Equipment gemietet dann, um die Fenster zum Beispiel abzudunkeln. Thekenteam haben wir da erstmal ausgelagert, das haben wir ja auch so im Film mit drin und solche Geschichten, weil wir keine Ahnung hatten, ob wir die Theke selber machen können, ob das ein rechtliches Ding ist. Dann Genehmigungen beantragen, wussten wir auch nur so halb, haben uns halt mal mit anderen örtlichen Vereinen unterhalten, was wir da beachten müssen und so. Also da gab es viele Stolpersteine, glaube ich, und auch die GEMA-Anmeldung und zum Beispiel haben wir, glaube ich, erst danach gemacht, dann, weil wir das auch gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass man auch so eine Veranstaltung bei der GEMA anmelden muss und sowas. Also das gab es viele Stolpersteine, wo man dann halt auch erstmal reinwachsen musste. Und ja, das ging dann auch weiter übers Bandbooking, wo wir auch gesagt haben, was holen wir denn überhaupt dahin? Dann gab es so ein paar Vorschläge von örtlichen Bands, die man irgendwie kannte, die man mal gesehen hat. Und da haben wir uns erstmal dann sehr, sehr einfach orientiert an vielen Sachen. Genau.
Okay, aber so wie ich das gerade höre, gibt es da schon so eine, ich sag mal, Kulturvereinsnetzwerk bei euch im Sauerland, auf das man sich da zurücklehnen konnte? Oder war das?
Es gab zumindest den einen oder anderen Veranstalter. Wir hatten ja mit dem Wünstorf e.V. zum Beispiel, die sind so 15, 20 Kilometer weiter weg. Die haben ja regelmäßig auch Veranstaltungen schon gemacht. In Marsberg selbst gibt es mit der Kult AG, die machen einmal im Jahr das Diemelkult. Mit denen konnte man sich auch ein bisschen austauschen. Von denen haben wir dann zum Beispiel erfahren, wo die dann auch die Soundfirma her hatten und so weiter. Dann haben wir da Kontakte getauscht, konnten da auch drauf zurückgreifen. Also solche Brücken sind da schon entstanden und ja, hätten wir das, glaube ich, nicht gehabt, hätten wir halt komplett von Null suchen müssen und gucken müssen, was wir da überhaupt brauchen. Und das hat natürlich schon erstmal ein bisschen mitgeholfen. Und in Paderborn gab es halt auch den ein oder andere Veranstaltung, die wir auch regelmäßig besucht haben und wo wir auch ein bisschen uns einfach austauschen konnten und auch Werbung machen konnten natürlich und so weiter. Ne?
Okay. Ja, gut, das ist natürlich immer gut, wenn man schon so ein paar Leute am Start hat. Aber nur mal für unsere Zuhörer, die noch nie auf dem Metal Diver waren. Mein Podcast-Partner, der liebe Doc, war schon mal da, hatte nur Gutes über euer Festival zu sagen. Aber für jeden, der noch nicht da war, Lukas, wie muss man sich das Festival vorstellen? Was gibt's bei euch? Wie sieht das da alles aus?
Wo fange ich an? Ich komme diese Schützenhalle hoch, bin erstmal außer Atem, weil wir mitten auf dem Berg sind. Das ist typisch Sauerland. Und anschließend gestaltet sich das einfach wie ein ganz normales Heavy-Metal-Festival, als wäre es selbstverständlich. Man kennt natürlich als Mitglied und als Sauerländer kennt man die Leute dort. Das heißt, es ist wahrscheinlich für jemanden, der jetzt hier zuhört und da ganz neu ist, wenn er nicht gerade mit einer Gruppe anreist, kennt er natürlich jetzt vielleicht nicht jeden dort. Allerdings hat das Metal Diver so einen ganz eigenen Spirit. Ich kann jetzt aus meiner Brille einfach mal erzählen, ich kenne dort wirklich die Hälfte der Leute. Mit denen bin ich zur Schule gegangen, mit denen bin ich im Verein. Die kenne ich aus Marsberg selber, die kenne ich von diesen ganzen anderen Veranstaltungen, weil ich muss sagen, dass wir hier mittlerweile ein sehr gutes Rock- und Metal-Netzwerk haben in der Gegend. Von Dienstleistern ein bisschen, aber auch zu den ganzen Veranstaltungen. Und ich persönlich sage halt, nicht nur, weil ich im Verein bin, sondern das Metal Diver ist mit einem meiner Lieblingsfestivals, weil es ist einfach, es ist total von der ganzen Intralogistik super aufgestellt. Wir haben eine riesige Theke. Also wer bei uns auf ein Bier warten muss, das verstehe ich nicht, weil wir haben einfach, glaube ich, mit einer der längsten Theken, die ich je auf dem Festival gesehen habe. Ja, und alles in allem, also ich finde es einfach super. Man kann die Bands in Ruhe genießen, man hat Platz, man hat hinten eine Bierbank-Area, sage ich mal, was man so jetzt auch nicht von jedem Festival kennt. Wir haben eine super Merch-Meile, die aber abgetrennt ist. Das heißt, die Leute können ganz in Ruhe beim Merch gucken, ohne dass sie jetzt irgendwie durch ein großes Gedrängel müssen. Also man hat sich, glaube ich, einfach, und das ist einer der maßgeblichen Punkte im Metal Diver, das sind Fans, die das Ding veranstalten. Die gehen auf Festivals und die sehen, was sie vielleicht irgendwo nicht so gut finden oder was sie gut finden und setzen es quasi bei sich um. Und da merkt man halt einfach, das hat sich von Jahr zu Jahr immer weiter verbessert. Und man kann halt einfach sagen, da kann man sich einfach wohlfühlen als Metalhead. Man kann die Bands genießen, also für jeden was dabei. Das ist so meine Resonanz, die ich herausziehe aus den Jahren, die ich jetzt schon dabei bin und wo ich dann ja im Prinzip auch vor der Bühne mitstehe. Genau. Das
Okay,
kann ich so
also
jedem sagen.
perfekt, perfekt. Also zusammengefasst, eine Halle, du hattest Schützenhalle gesagt, auf einem Berg im Sauerland, angefüllt mit coolen Leuten und Bands und jeder Menge Bier.
Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut. Das klingt sehr metallisch, das klingt so, wo man sich niederlassen kann.
Was mir gerade
Aber
so in
wir
den
hatten noch.
Kopf schießt, achso, sorry.
Nee,
Was mir
nee,
gerade
darf
so in
ihr
den
bitte.
Kopf schießt, was mir gerade so in den Kopf schießt, ist, ich muss sogar schon überlegen, weiß überhaupt jeder, was eine Schützenhalle ist? Das ist schon wieder das Selbstverständliche vom Herrn. Muss man auf jeden Fall mal googeln.
Auf jeden
Nee, erzähl
Fall.
doch mal. Erzähl doch mal. Ich dachte,
Ach,
das Ding heißt einfach nur so, aber
Wir Sauerländer haben so etwas, wofür wir wahrscheinlich sehr bekannt sind. Und zwar können wir irgendwie alle Schützenfest
Friedrich
feiern.
Merz.
Na, na. Wollen wir
Tut mir
dieses Thema
leid. Der
wirklich auf den Tisch holen?
war
Podcast
so
verlängert sich um
offensichtlich.
2 Stunden. Peace, Holtelein.
Okay, wir spulen zurück. Und du darfst uns erzählen, was eine Schützenhalle ist.
Ja, eine Schützenhalle. Fluch und Segen, also wir Sauerländer, wir können Schützenfest feiern. Jetzt möchte ich mich, bitte nagel mich keiner drauf fest. Ich meine, das ist ein Fest zu Ehren der gefallenen Soldaten, wie auch immer. Heutzutage ist das einfach nur noch ein mehrtägiges Besäufnis, wo ein Königspaar irgendwie also da schießen ein paar Leute auf den Vogel, dann fällt der Vogel runter. Das Königspaar kann für alle Leute blechen. Ich weiß nicht, warum man das freiwillig macht. Und im nächsten Jahr ist der nächste Schuldige dran. Und dann gibt es einen schönen Umzug noch, ein paar schöne Kleider und Uniformen. Und alle haben sich gern und das ganze Dorf kommt zusammen, jung und alt. Und das hat jedes Dorf hier. Und man geht von Schützenfest zu Schützenfest. Und das ist irgendwie, ja. Also, wenn man jetzt auf dem Helles war, wie wir, da gibt es nur helles Bier, bei uns gibt es nur Pilz. Wenn man 3 Tage lang Pilz trinken kann, dann muss man ein Sauerländer sein. Also, das ist für mich Schützenfest. Und Schützenhallen sind die Orte, wo das im Prinzip stattfindet. Meistens in der Größe für 1000 bis 2000 Leute, würde ich jetzt mal behaupten.
Das war doch ganz gut zusammengefasst. Das muss man natürlich dazu sagen, auf so einem Schützenfest ist natürlich immer aufs ganze Jahr verteilt gesehen der meiste Bierumsatz. Ne? Nicht in Marsberg, weil da hält der Metal Diver tatsächlich den Rekord.
Okay. Stimmt, das hat die Brauerei ja schon mal ganz gut gesagt. Aber da kannst du mehr erzählen zu den Zahlen und Fakten.
Ja, wir liegen da tatsächlich leicht vorne im Vergleich zum Schützenfest Hauptabend und ja. Es sorgt immer für große Verwunderung, warum das so ist. Deswegen.
Da scheint ihr ja schon mal was richtig zu machen. Aber apropos richtig zu machen, beim Thema Booking, da habt ihr, glaube ich, auch einiges richtig gemacht, sonst gäbe es euch gar nicht mehr wahrscheinlich. Nimm uns nur noch mal zurück, Daniel, in die Anfangszeit. Du hattest gerade schon so ein bisschen was ein bisschen drauf eingegangen, wie das war, mit allem anzufangen sozusagen. Aber wenn man jetzt so seine erste, ich sag jetzt mal große Band, von der man Fan ist, die vielleicht deutschlandweit oder sogar international tourt, und man ist ein Festival, was gerade anfängt. Wie läuft das? Wie fühlt sich das an, da die Anfrage rauszuschicken?
Naja, also für uns war ja beim ersten Festival Rebellion damals schon eine große Band, die wir alle gerne irgendwie gehört haben und gesagt haben, die probieren wir einfach mal zu holen. Und dann fanden wir es ja schon total cool, dass es geklappt hat. Jetzt können wir uns ja drüber streiten, ob das jetzt eine große Band ist oder so, aber für uns war das halt schon ein absolutes Highlight. Und beim zweiten Festival war das dann, glaube ich, Storm Warrior als Headliner. Da waren wir ja auch, haben wir auch gesagt, cool, dass es geklappt hat. Und irgendwie war das für uns alles totale Ikonen damals, die wir irgendwie selber gern gehört haben und die eigentlich unerreicht sind für uns, die wir nie hätten gedacht, dass die mal nach Maßberg oder Sauerland kommen. Und da ging es ja schon im kleinen Rahmen los, würde ich damit sagen. Und dann hast du halt irgendwann, ohne dass wir das jetzt bewusst irgendwie zum Wachsen verdonnern wollten, also wir haben ja beim dritten hatten wir dann Brainstorm als Headliner und dann hatten wir dann beim vierten hatten wir das erste Tour-Package mit Battle Beast, Majesty und GZ. Und das hatten wir dann irgendwie auch durch Zufall bekommen, weil unser Tobi aus der Orga fand da Battlebeast ganz cool und hat gesagt, Mensch, guck doch mal, was die kosten, ob die auf Tour gehen. Ich habe dann angefragt und dann haben die halt dann geschrieben, ja, das würde sogar gut passen. Wir hätten da eventuell eine Tour vor. Das war dann das 2017er Festival, also die vierte Auflage. Und ich habe dann gar nicht lange, ich hab dann zu den Jungs gesagt und zu den Mädels, dass wir das kriegen können, aber nur mit dem Tourpaket. Und dann meinten die, ja, können wir doch machen. Ist doch kein Problem, hört sich doch gut an und uns war gar nicht so bewusst, was dieses Tourpaket dann eigentlich auch bedeutet für uns, logistisch und auch so generell vom ganzen Drumherum, ne? Weil die kamen dann mit einem riesen Nightliner angefahren und mit einem riesen Hänger hinten dran und wir hatten ja dann noch die kleine Halle, man muss ja dazu sagen, in Maßberg gibt es zwei Hallen, also eine ist die große Schützenhalle, was Lukas auch gerade gesagt hat, mit Fassungsvolumen 1000, 2000 Leute und daneben ist dann noch eine kleinere Halle mit dem Namen Josefskeller. Ist dann einfach eine kleine Schützenhallen-Edition, wo dann halt so 500 reingehen. Und die hatten wir die ersten vier Auflagen. Und dann kamen die halt an und wir hatten gar nicht den Platz, dieses ganze Equipment überhaupt unterzukriegen. Und wir mussten halt den Backstage, der ziemlich klein war an der Stelle, mussten wir dann halt splitten, einmal als Backstage und einmal als Equipment-Lager. Und wenn du dann noch fünf Fenster sitzen hast, dann hast du halt schon ein logistisches Problem, die dann noch getreut sogar ihre Kisten da rumschieben und eigentlich ihre Ruhe haben wollen. Ja, und das war halt schon für uns sehr herausfordernd, weil wir gemerkt haben, was so ein Tour-Package halt auch bedeutet. Auch promotechnisch hat es uns natürlich extrem vorangebracht, weil es halt überall in jedem Magazin stand und irgendwie beworben wurde ohne Ende und das dem Festival sicherlich gut getan hat. Aber wir kamen halt von den Personen und von den Helfern und auch logistisch an unsere Grenzen da mit diesem Package. Und für uns war das ein Riesen-Highlight, dass die da waren. Und das Jahr drauf haben wir dann halt schnell geschalten und gesagt, wir wechseln die Halle, weil wir dann wieder ein Tour-Paket hatten. Da kann man dann Rage, Firewind und wen hat wohl dann noch? Warte mal, die Emerald Sun war da noch mit in dem Package, genau. Und da war es erstaunlicherweise ja so, dass wir mit Rage eigentlich total zufrieden waren und eigentlich für uns das eine Überband war zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, voll geil, dass die nach Maßberg kommen. Aber die Leute kamen tatsächlich zum Großteil schon wegen Rage, aber auch zum Großteil wegen Firewind, weil die gemerkt haben, dass der Ozzy Osbourne-Gitarrist damit spielt. Und die fanden das ja so toll, dass er nach Maßberg kommt. Deswegen war das dann auch eigentlich parallel so ein Zugpferd, was uns gar nicht so bewusst war, dass das so viele Leute dann zieht. Und dann war das Ding ja wieder ausverkauft und wir hatten auf einmal die große Halle und es waren dann 1200 Leute in der Halle. Deswegen, okay. Ja, das war halt irgendwie, ist das dann immer weiter gewachsen an der Stelle, genau.
Also der Zufall spielt da manchmal auch einem positiv in die Karten, kann man sagen.
Ja, also durch dieses doppelte Tour-Package hat das Festival sicherlich einen riesen Mehrwert gewonnen, also und ist natürlich extrem vorangekommen, ohne dass wir das jetzt ganz bewusst so geplant haben oder so. Also das ist alles Zufallsprodukte, die da entstanden sind. Ja.
Perfekt. Ja gut, aber ich meine, dann scheint ihr ja schon einiges richtig zu machen, weil innerhalb der Szene habt ihr doch einen sehr guten Ruf. Aber ich muss mal fragen, ich habe jetzt schon mit ein paar Bookern mich unterhalten. Und ganz, ganz viele machen das so, oder so verstehe ich sie, vielleicht ist es bei dir anders, aber ganz, ganz viele machen es so, so Wunsch, getrieben. So. Diese eine Band, die muss man auf jeden Fall nochmal auf sein eigenes Festival kriegen. Diese eine Band, der man schon ja, jahrzehntelang folgt. Dio kriegst du jetzt leider nicht mehr nach Marsberg, leider. Aber gibt es irgendwie eine Band oder irgendeine Band, wo ihr beide sagen würdet, okay, die müssen wir nochmal. Die sind schon so lange, stehen die auf dem auf der Wunschliste. Gibt es da was?
Das ist immer eine tolle Frage. Wir haben ja das Festival ist ja so gestrickt, dass bei uns keine Band doppelt spielt in den 12 Jahren. Das heißt, wir haben uns ja schon viele persönliche Wünsche auch erfüllt, muss ich mal sagen. Es sind natürlich immer noch so ein paar Kandidaten auf der Liste, wo wir sagen, das wäre cool, wenn die mal kommen. Also, weil sie, also Wintersand ist sicherlich so ein Kandidat, wo wir auch schon seit Jahren dran sind, was aber ein preisliches Thema sicherlich ist. Wir haben uns ja jetzt mit Sodom haben wir uns ja auch schon Kandidaten jetzt erfüllt zum 10-jährigen Jubiläum, die da waren, wo wir auch jahrelang dran waren und dann eigentlich viel oft gewartet haben. Das passiert auch mit anderen Bands tatsächlich so, dass wir da meistens auch mal warten und mal gucken, wie sich das so entwickelt, ob die mal auf Tour gehen und so weiter, damit wir die vielleicht ein bisschen günstiger kriegen. Und das sind halt so Geschichten. Aber da gibt es bestimmt noch ein paar Kandidaten, auf die wir noch gerne noch zurückgreifen würden. Das ist halt durch die steigenden Preise am Markt schon ein Riesenthema jetzt, wo wir immer gucken müssen, wer kommt da überhaupt noch in Frage und müssen wir irgendwann vielleicht auch mal drüber nachdenken, vielleicht dann auch mal eine Band wieder neu zu holen oder doppelt zu holen, weil das war gar nicht so unser Konzeptgedanke, aber es hat sich ja auch irgendwie ergeben über die Jahre hinweg, dass wir dann gesagt haben, ist ja irgendwie lustig nach 5 Jahren, wir hatten ja gar keine Band doppelt und das haben wir dann irgendwie immer weiter versucht so hinzukriegen und das klappt bis heute ganz gut.
Okay, auch nicht schlecht. Aber du hast ein Thema angesprochen, was viele Veranstalter in der aktuellen Zeit beschäftigt und oder nervt, wahrscheinlich eher beides, nämlich steigende Preise, alles wird teurer. Inwiefern beeinflusst das ein kleines Festival wie euch? Also, dass die Ticketpreise hochgehen, ist ja fast schon selbstverständlich, aber gibt es da Probleme, die Halle eher auszuverkaufen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir merken das schon die letzten ein, zwei Jahre jetzt mehr. Also nach Corona haben wir es weniger gemerkt. Das 2023er, also die doppelte Ausgabe, die wir da haben mit 7. und 8. Auflage, die lief ganz gut. Aber wir merken das halt schon. Also jetzt die letzte Ausgabe jetzt war es halt nicht ganz ausverkauft. Sicherlich geschuldet auch dem, dass wir da noch eine Förderung beantragt haben und dass da einfach wir ein bisschen spät in eine Promophase gehen konnten. Das war halt auch so ein Thema, aber wir merken das schon durch die steigenden Kosten. Unsere Ticketpreise sind verhältnismäßig sehr günstig, das sagen uns auch immer viele. Wir versuchen das aber trotzdem irgendwie abzufangen, weil wir halt kein Festival sind, was jedes Jahr jetzt die Preise erhöht. Das wollen wir auch vermeiden. Wir haben das, glaube ich, zweimal erhöht jetzt insgesamt. Wir haben angefangen damals mit, ich glaube, 12 Euro ganz am Anfang, das kann man gar nicht mehr sagen, oder 15 Euro Abendkasse. Und dann haben wir, glaube ich, auf 30 erhöht. Und jetzt sind wir bei 55 vor Verkauf und 65 Abendkasse. Das ist immer noch sehr günstig für dieses Format und für dieses Festival, was wir da haben. Sicherlich wird es da wahrscheinlich auch mal irgendwann eine Preiserhöhung wieder geben müssen, weil halt dieser Kostenblock schon, ich sag mal, 20-30% höher geworden ist. Sei es jetzt Gagen, sei es Technik, Equipment, drumherum. Also das merkst du schon als Veranstalter. Und das müssen wir irgendwie auch wieder refinanzieren. Das kriegst du dann nicht hin, wenn du den gleichen Gewinn oder den gleichen Umsatz hast. Und du hast dann irgendwie 20-30% mehr Kosten. Irgendwoher musst du es ja abfangen. Ne? Das ist ein Thema, ja.
Ja, stimmt schon. Ja, alles. Ja, dann hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall in den nächsten Jahren ein bisschen leichter wird für euch. Und,
aber mich würde nur mal kurz interessieren, wir sind ja hängen geblieben bei den Wunschbands eigentlich. Lukas, du musst ja eigentlich auch noch mal eine sagen.
Ich wusste, dass das kommt.
Ob du noch was hast hier. Du bringst also, auch immer so coole Vorschläge mit rein hier, wo wir auch mal gucken.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich kann an der Hand abzählen, ich habe drei Mitglieder, also ich kenne drei Mitglieder, unter anderem dich, und sonst würde diesen Musikwunsch keiner teilen. Aber was ich auf jeden Fall mal geil finden würde, wenn wir die auf der Bühne hätten, wären zum Beispiel Black Parade. Black Parade ist eine richtig geile Black-Metal-Band, kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Die haben eine unglaubliche Live-Präsenz und die würden alles abreißen. Also dabei bleibe ich könnte jetzt noch viele Bands aufzählen. Ich finde es auch schade, dass Unleashed bei uns wirklich kurz vorm Festival absagen musste. Und ich freue mich, wenn die kommen, weil das auch eine super Band ist. Aber Black Parade bleibe ich bei, das müssen wir mal ziehen, auf jeden Fall.
Unleashed ist ja nur aufgeschoben, kann ich ja hier schon mal sagen.
Ja,
die werden
richtig.
sicherlich noch kommen. Genau.
Aber ja. Also es gibt so viele gute Bands, wirklich, aber Black Parade, das ist meine.
Gute Idee, ja. Sollten wir auch mal verfolgen.
Ja, genau. Denn wie Unleashed kapituliert ihr niemals, nehme ich an. Von daher kann das was werden. Nur vielleicht noch mal eine kleine Zusammenfassung von der Vereinsarbeit an sich, Lukas. Wie lange bist du denn schon im Verein Mitglied? Und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Aus was für Aufgaben setzt sich das Ganze zusammen für jedes Festival?
Also erstmal ist das sehr individuell zu betrachten. Ich glaube, ich bin, Daniel, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ich bin recht spät erst zugekommen. Ich bin 2019 beigetreten. Ungefähr den Dreh muss das gewesen sein.
Ich denke, das weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht genau, wann du eingetreten bist, aber ungefähr da, ja.
So, und Aufgaben, da wird auch natürlich immer geschaut, dass derjenige sich mit der Aufgabe auch gut vertraut fühlt. Das heißt, ich kenne welche, die machen jetzt schon, glaube ich, seitdem ich denken kann, da die Bändchen oder die Kasse, weil sie einfach da ihre Stärken haben. Ich habe auch einen Kumpel, Grüße an Dominik, der macht einfach total gern die Theke und das jedes Jahr eigentlich oder ist auch mal in den Backstage mit am Helfen, gerne am Schleppen, was einfach sein Ding ist. Also das heißt, jedes Festival hat im Prinzip seine Aufgaben, wo andere bezahlen, springen bei uns die Leute ein und das ist halt alles dann auch dem geschuldet, dass die Leute sich freiwillig dann auch eigentlich immer wieder jährlich auf diese Position melden. Das heißt, es muss einen geben, der die Bands versorgt. Damit fängt es ja auch schon mal mit an. Das muss Leute geben, die sich um die Kasse kümmern, um den Merch kümmern, um unseren eigenen Festival-Merch auch, um diese ganzen Pfand-Wertmarkengeschichten, um die Theke, um dass das alles versorgt wird, Technik, Kamera, also das findet ja kein Ende. Genau. Also und da bringt sich im Prinzip jeder mit seinen Stärken ein. Wir haben aber auch, glaube ich, mittlerweile eine sehr, sehr große Mitgliederzahl, worunter ich auch zähle, weil ich sag mal, mein Job eher Werbung machen ist, wie zum Beispiel einen Podcaster ansprechen auf dem Festival, dass wir zusammen mal uns unbedingt unterhalten sollten. Oder halt auch mal
Packung Flyer in die Hand drücken und sagen,
jawohl. Sind Sie alle so, und jetzt haben wir schon wieder 60, jetzt haben wir 60 neue Teilnehmer und dann hören die gerade zu. Nein. nein, auf Flyer Netzwerken, das ist sicherlich auch wichtig. Als Athletenverein auch von sowas. Genau. Ja. Aber ansonsten haben wir auch viele zahlende Mitglieder, muss man auch dazu sagen.
Ja, das ist ja immer so, dieses obligatorische Drittel hilft immer aktiv, sagen wir immer. Also das ist auch tatsächlich so, wir haben so 150 Mitglieder, glaube ich, 160 ungefähr. Und du hast da an so einem Festivalabend 40, 50 Leute, die helfen halt wirklich aktiv mit, hinter den Kulissen quasi. Dann hast du aber auch Vereinsmitglieder, die gehen da hin und besuchen das Festival, holen sich ein Ticket und trinken da den ganzen Abend was, kaufen da was und so weiter. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist ja auch extrem wertvoll. Und genauso hast du halt auch Vereins-Supporter-Mitglieder, die vielleicht ganz passiv agieren, die es einfach cool finden, dabei zu sein und die halt einen Mitgliedsbeitrag zahlen und dann halt einmal auf eine Jahreshauptversammlung kommen oder einfach mal auf so ein Sommerfest, was wir da jedes Jahr auch machen für die Mitglieder als Dankesevent, die da halt auch mal mit dabei sind. Also das ist halt bunt gemixt und so ein Verein lebt halt genau von diesem Mix, glaube ich. Und das ist sehr wichtig, dass da für jeden auch was dabei ist. Also es ist ja keiner verpflichtet, bei uns unbedingt aktiv mitzuhelfen. Man kann ja auch einfach so in den Verein kommen und kann sagen, okay, ich habe da Bock drauf, weil ich es cool finde, die Idee, und will das einfach super. Das geht ja genauso.
Ja, und was ich auch noch wichtig finde, Daniel, das ist wirklich ein Punkt, klar ist der immer ausbaufähig, aber bei unserer Mitgliederzahl, ich finde es immer super, weil da nehme ich zum Beispiel gerne aktiv mit teil, sind die Vereinsfahrten mit unseren Partnerfestivals. Und alleine durch die T-Shirts tragen, wir kommen als eine Gruppe, das sind mal, je nach Zeit und Lage, sind es mal 6 Leute, aber es sind auch mal wesentlich mehr, auch auf Großveranstaltungen. Wir sind einfach präsent und wollen auch zeigen, wir unterstützen auch als Verein andere Festivals, die im Prinzip diesen ehrenamtlichen Gedanken haben, wie zum Beispiel Rheinerzag, Weser Metal Meeting. Ne, zum Beispiel. Oder das Windstock etc. Also wir haben ja eine Riesenliste an Partnerfestivals. Die kennst du wahrscheinlich auswendig, Daniel, ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass es sehr viele sind.
Ja, es sind mittlerweile, glaube ich, über 30, die wir haben. Also von der Sache kommt ja einiges zusammen. Und wir schreiben halt diese Festivals auch jedes Jahr mit aus oder weisen dann immer darauf hin. Wir haben ja eine interne Gruppe. Das ist halt auch eine Form der Vereinsarbeit, wo man dann so im Monatsrhythmus oder 2-Monats-Rhythmus auch darauf hinweisen, was als nächstes so ansteht und wer dahin will und sich dann entsprechend zusammentun, wir als Gruppe und so weiter. Es gibt aber auch diverse fixe Termine im Jahr, wo wir dann generell immer zusammen hinfahren. Ne? Und da können sich dann auch gerne neue Mitglieder anschließen oder generell Mitglieder anschließen, genau.
Okay, das klingt doch nach einem bunten Vereinsleben. Aber ich würde sagen, damit ist, glaube ich, das Festival und der Verein sehr gut umschrieben. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Folge. Denn am heutigen Tag gibt es eine Premiere zu feiern. Ich lasse am besten mal Daniel reden, weil Daniel ist nicht nur Veranstalter von Festivals ehrenamtlich, sondern hat auch hauptamtlich einen Beruf, in dem er sich zumindest vor kurzem intensiv mit Metal beschäftigt hat, nicht wahr?
Ja, das ist erstmal richtig. Ich beschäftige mich da eigentlich schon seit ein paar Jahren mit Metal, aber jetzt nochmal natürlich, wenn ich nicht gerade ehrenamtlich beim Metallifer bin, bin ich tatsächlich Regisseur und Produzent einer Filmproduktionsfirma hier im Sauerland. Und wir haben die coole Idee gehabt, irgendwie zum 10-jährigen Jubiläum, was wir ja jetzt erst hatten, quasi 2024. 24 war das Jubiläum, ne? Oder 25, wenn wir mal überlegen. Ja. Wann haben wir denn mitgedreht? Ja,
2025, ich habe gerade die Seite
2025 haben
offen.
wir mitgedreht. 2024 war ja, na, ist ja Quatsch, das war ja die 9. Auflage, genau. 2025 haben wir natürlich mitgedreht. Da hatten wir unser Jubiläum, nämlich unser 10. Metal Diver. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, was machen wir denn da draus Cooles? Und irgendwie stand dann der Gedanke eines Filmes im Raum, und weil das irgendwie noch nicht genug war, haben wir dann gesagt, wir machen natürlich einen Kinofilm draus, weil das Festival, wie es sich bis hierhin entwickelt hat, ist irgendwie so cool von der Story und von der Geschichte, dass wir das irgendwie auch mal der Welt da draußen zeigen wollen. So, und dieser Film feiert ja dann jetzt Premiere in den deutschen Kinos, und die ersten Termine sind heute, und die nächsten sind dann halt in den nächsten Tagen und Wochen in Deutschland quer verteilt. Genau. Der Film hat den Titel Ehrenamt, haben wir ganz bewusst so genannt, weil wir gesagt haben, das Konstrukt ist eigentlich viel größer, was da entstanden ist. Es ist kein reiner Festivalfilm, sondern es geht mehr um die kulturelle Entwicklung im Sauerland quasi, oder auch um die ehrenamtliche Arbeit im Sauerland und die Kooperation der Kulturvereine untereinander, um halt diese gemeinsame Vision, die Belebung der Kulturlandschaft dann auch wieder zu verfolgen. Genau, das ist eigentlich so der Kern des ganzen Projektes. Und dieser Film läuft jetzt in den Kinos in Deutschland, genau.
Alles klar, auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er kommt ja auch erst heute raus. Von daher
Genau.
bleibt da noch genügend Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie erreicht man da so eine landesweite Verteilung in den Kinos? Habt ihr da irgendwie einen Verleiher für gefunden? Oder, also ich bin da gar nicht im Thema, deswegen die etwas vielleicht naive Frage.
Nein, nein, das ist auch vollkommen in Ordnung. Viele wissen ja auch gar nicht, was da für Strukturen dann am Ende dahinter hängen. Oder denken dann, ja, gehen wir einfach zu den Kinos und schmeißen den Film dahin. So einfach ist es leider immer nicht. Also es geht schon, aber es ist mit vielen Kosten verbunden dann, wenn man es selber auf eigene Kappen macht. Und also wir haben das jetzt so gemacht, dass wir einen Verleiher aus Köln mit dabei haben, mit Mindchess Pictures. Und die haben auch meine erste Dokumentation Total Trash unterstützt. Und wir haben da jetzt so einen Kombi-Deal mit denen gebaut, dass ich quasi als Produzent da an die Kinos ein bisschen rantrete und die halt dann die Abwicklung gestalten. Das ist natürlich effektiver für den Film, weil die natürlich dann auch, oder weil wir dann auf die Schnelle quasi auch mehrere Kinos erreichen können und das ein bisschen besser verteilen können in Deutschland, sage ich mal. Und das hilft uns natürlich, den Film dann auch überregional zu vermarkten gerade, weil wir sonst halt im Sauerland haben wir den ja schon anlaufen lassen. Da gab es eine Weltpremiere im Februar in Marsberg, direkt in der Schützenhalle auch. Haben wir lustigerweise da gemacht, nicht im Kino. Haben wir die Schützenhalle mit rotem Teppich umgebaut und da halt eine schöne Weltpremiere gemacht, an dem Ort, wo der Film ja eigentlich auch spielt. Und ja, jetzt geht es halt normal in die Kinos, und wir haben auch das ein oder andere Festival dabei, wo der Film halt dann auch nochmal läuft. Die den halt dann zum Beispiel im Vorprogramm mal zeigen, bevor die Band spielen und sowas. Und das haben wir halt, jetzt sind wir auch gerade ein bisschen am Tüfteln. Da gibt es jetzt eins mit dem Harlewil-Festival, das ist in Ibbenbüren bei Münster. Die machen das zum Beispiel schon. Ein zweites ist jetzt dazugekommen, das Heavy Metal Fans Festival. Das ist in Hohen Limburg im September. Auch so kleine Festivals, die halt einfach da Bock drauf haben und sich dann halt auch wieder mit uns koppeln. Und wir haben gerade noch zwei weitere Anfragen. Mal gucken, ob das auch klappt. Und dann geht es halt auf Kino- und Festivaltour quasi weiter, genau.
Alles klar. Und sonst wie muss man sich die Verteilung vorstellen? In jeder Stadt in Deutschland gibt es da Termine oder jeder größeren vielleicht?
Das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß gedacht, weil der Film ist schon ein bisschen speziell natürlich. Zeigt er jetzt einmal, also spielt er erstmal sehr regional und ist halt auch natürlich auf das Metal-Liver gemünzt ein bisschen. Aber wir wollen den Film halt so ein bisschen symbolisch sehen oder sehen den Film so ein bisschen symbolisch für andere Kulturvereine, die ja auch die gleiche Arbeit machen in anderen Regionen in Deutschland und die sich da überall wiederfinden würden oder wiedersehen in dieser Grundarbeit. Und also das ist nicht so, dass der jetzt in jeder Stadt läuft, noch nicht. Vielleicht ergibt sich da ja auch noch mehr. Wir haben halt
durch diesen Podcast selbstverständlich. Wir sind
selbstverständlich
hier der Multiplikator. Absolut. Die man braucht für sowas.
Also wer noch Interesse hat, kann sich gerne melden. Ne? Genau. Nein, wir haben das so ein bisschen verteilt. Wir sind schon in vielen Regionen jetzt unterwegs gewesen auch schon, weil es gab so Vor-Promo-Termine im März und April, wo ich auch selber mit dabei war für Filmgespräche. Da hatten wir schon 20 Grundtermine und jetzt haben wir halt nochmal so einen offiziellen Kinostart quasi. Das ist so ein bisschen entzerrt. Und da läuft er jetzt, glaube ich, nochmal in 12, 13 Städten erstmal oder Regionen. Und wir kriegen aber tagtäglich neue dazu. Also das heißt, ich denke, da kommt noch einiges dazu. Bis Herbst wird das Ganze noch ausgeweitet und auch entsprechend promotet dann, genau.
Okay, dann halte ich mal die Augen auf im Raum Süddeutschland, ob sich da nicht das eine oder andere Kino findet, das da auch ausstrahlt, weil wenn, dann will man es natürlich auf der großen Leinwand genießen,
ja.
wie das immer so ist. Aber Daniel, du bist, ich sag mal, du machst das professionell. Für alle anderen von uns, die sich das irgendwie nicht so vorstellen können, was braucht man, um so eine Doku zu drehen, also an Material und an Stunden? Wie viel Zeit ist da reingeflossen? Wahrscheinlich sehr, sehr viel Herzblut. Davon gehe ich aus.
Ja, das ist ja immer so eine beliebte Frage. Wie viele Stunden sind da reingeflossen? Das kann ich dir, glaube ich, bei keinem Projekt sagen im Detail, weil das halt auch schwierig zu schätzen ist. Du brauchst halt, also gerade wenn es jetzt ein Kinofilm ist, hast du halt eine ganze Menge Recherchearbeit erstmal zu leisten. Wir hatten beim Metal-Liver-Film jetzt das glückliche Los, dass ich halt jedes Jahr was mitgedreht habe. Also wir haben eine Menge Archivmaterial schon gesammelt über die 10 Jahre hinweg. Das war natürlich jetzt auch so ein Punkt, da war eigentlich 50% schon da. Dann haben wir halt die ganzen Hauptleute von der Orga of Metal und unser Organisationsteam geschnappt und haben halt mit denen dann erstmal so ungefähr ein 2-stündiges Interview gedreht mit allen und dann kamen halt viele Aussagen auch schon automatisch zustande und dann haben wir halt geguckt, wer ist denn noch für den Film interessant. Da haben wir natürlich einige Bands mit dazu geholt, die in den 10 Jahren gespielt haben, einige Label-Leute, einige Fans auch mit vor die Kamera geholt und so hat sich das dann irgendwie vom einen aufs andere ergeben und dann ist etwas aufgefallen, wo wir gesagt haben, Mensch, es wäre auch cool, wenn wir auch Partnervereine mit dazu holen und irgendwie auch Leute, die halt uns regelmäßig besuchen mit ihren Partnervereinen. Und dann haben wir ja halt dieses Netzwerk größer gemacht und deswegen hat der Film halt auch Ehrenamt als Titel gekriegt und da sind natürlich schon eine Menge Dreharbeiten reingeflossen, also für die, die sich das nicht vorstellen können, man muss halt immer drehen da, entsprechend Interviews führen und dann halt auch weiteres Material natürlich sammeln. Und allein auf der 10-jährigen Ausgabe haben wir halt allein mit 5 Kamerateams das ganze Festival begleitet, haben wir den ganzen Abend mitgefilmt und nicht nur auf der Bühne mitgefilmt. Ich glaube, das war ein Bruchteil auf der Bühne, was wir gedreht haben, sondern wir haben halt wirklich ganz tiefe Blicke hinter die Kulissen gedreht. Also wirklich komplett den ganzen Tag klebten quasi die Kameraleute am Arsch von den Orga-Leuten und haben die halt außer, ich glaube, auf den Toiletten wurden sie nicht begleitet, aber ansonsten wurden die, glaube ich, überall hin begleitet. Und das war halt dann auch nochmal eine coole Situation, weil das halt selten der Fall ist, dass du halt so tief in so ein Festival reinblicken kannst auch mal. Ne? Da wird dann doch viel rausgeschnitten oder viel immer dann so, nee, das können wir nicht filmen und das auch nicht, nee, das wollen vielleicht die Künstler nicht, keine Ahnung. Wir haben die Künstler vorher alle gebrieft, die wussten das. Die haben alle gesagt, kein Problem, ihr könnt alles mitdrehen bei uns. Und es war halt super angenehm. Und es gibt dem Film, glaube ich, auch was ganz Besonderes, weil das merkt man auch an dem Abend, dass das halt so funktioniert hat. Und das war halt ein großer Block. Und dann hast du halt einen riesen Block mit Postproduktion, wo dann viele sich immer gar nicht so vorstellen können. Die denken dann, okay, das ist jetzt in der Kamera, wird eben auf den Rechner gezogen, eben ein bisschen zusammengeschnitten und dann kann der Film ins Kino. Nee, das ist es leider nicht. Da kommt ja dann Sounddesign drauf, wir mussten Lieder raussuchen, was wir da reinnehmen wollen, mussten Genehmigungen holen wieder für die Lieder, mussten dann erstmal gucken, Der ganze Schnittprozess dauert, hat halt auch schon 2, 3 Monate in Anspruch genommen von dem Film. Dann kommt schöne Farbe drauf mit dem Color Grading. Dann gibt es auch noch eine tolle Endmischung für das Kino. Also da sind halt viele Prozesse, die dann halt im Hintergrund laufen, die halt auch natürlich so eine Produktion dann größer machen, wie wenn man den, wir wollten den Film halt nicht von Anfang an auf YouTube nur laden, weil wir sagen, das ist uns irgendwie zu wenig. Sonst hätten wir es sicherlich einfacher machen können. Und wir haben halt gesagt, nee, das soll schon irgendwie jetzt ins Kino kommen. Und gegebenenfalls geht es auch Richtung TV dann weiter, dass da auch mal im TV gezeigt wird. Das ist so die Idee dahinter, genau. Und dann brauchst du halt dann so eine große Produktion dahinter, weil sonst wird er auch nicht beachtet an der Stelle. Genau.
Aber doch ja schon, ich würde sagen, eine Menge Vorbudget, was da auch reinfließt. Kannst du uns da so eine grobe Abschätzung geben, was da alles drinsteckt, vor der
Ja,
Premiere?
also so ein Film ist natürlich nicht günstig, das ist klar. Wir haben jetzt hier natürlich den Punkt gehabt, dass wir auch keine große Filmförderung bekommen haben. Klappt irgendwie nicht so richtig bei mir, weiß ich auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich zu experimentelle Filme mache. Wir haben das aber refinanziert bekommen, indem wir tatsächlich Sponsoren und Unternehmen gefunden haben, die halt Spaß an dem Festival haben, die selber auch Besucher dort sind, die halt selber auch selbstständig vielleicht sind und die sich einfach beteiligt haben und gesagt haben, cool, dass ihr einen Film macht, wir wollen damit rein und dann haben sich halt dann entsprechend Beträge ergeben. Dann haben wir noch eine kleine Kulturförderung von der LWL bekommen, das ist bei uns so eine Kulturspritze quasi und dann hatten wir halt irgendwie so 30, 35.000 Euro zusammen. Die uns dann erstmal so die Produktion dann ein bisschen gerettet haben, sage ich mal, und dass wir das Projekt dann halt auch machen konnten. Aber in diesen Gefilden sind wir dann halt auch unterwegs und das ist eigentlich noch wenig Budget für so einen Kinofilm, sage ich mal, was wir da hatten. Genau. Der Rest ist dann natürlich ehrenamtlich gelaufen, also es sind viele aus dem Verein halt auch mit. Das muss man halt auch nochmal lobend erwähnen, die halt dann die Interviews geführt haben, die halt dann irgendwie Termine mit organisiert haben und so weiter und die halt irgendwie hinter den Kulissen dann halt auch wiederum ehrenamtlich gearbeitet haben, um das Projekt halt auch mitzutragen. Und das ist halt auch immer sehr, sehr wertvoll für so ein Projekt, weil sonst hätten wir die ganzen Leute auch bezahlen müssen und dann wäre das noch teurer geworden natürlich, ne?
Und wie oft kommt der Lukas im Film vor?
Kauft euch alle DVD bei den
Das ist natürlich eines der wichtigsten
Eine der
Dinge,
wichtigsten Szenen, ja. Und auch Wacken.
Selbstverständlich. Selbstverständlich.
Ist richtig.
Im Hintergrund, das ist ja das, was der normale Festivalbesucher gar nicht mitkriegt, sozusagen. Aber nur noch mal kurz auf das Thema Finanzierung. Du hast ja schon einen Dokumentarfilm gedreht, beziehungsweise eine Serie, Total Trash, The Teutonic Story, auch sehr metallisch. Aber wie du es gerade beschrieben hast, Thema Sponsoren gewinnen, etc. pp., ist das Usus, wenn man einen Film, also wenn man einen Film machen möchte und keine Filmförderung bekommt, oder hattest du da schon
Nein.
Übungen, was das angeht, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Komplett andere, also bei Total Trash hatten wir ein komplett anderes Refinanzierungssystem, weil da hätte das mit Sponsoren nicht so gut geklappt, glaube ich. Also wir hatten einfach nicht den Punkt, dass wir da 10 oder 12 Sponsoren direkt hatten, die gesagt haben, wir machen da mit, weil die nicht wussten, was wir vorhatten, glaube ich, oder weil die nicht mit der Grundidee erstmal verbunden waren. Und da haben wir das tatsächlich auch wieder die gleiche Situation gehabt, dass wir auch wieder keine Filmförderung bekommen haben, trotz mehrmaliger Anläufe und das Projekt, glaube ich, zweimal sogar vom Ausstand, finanziell einfach. Und dann musst du halt als Produzent überlegen, haust du da jetzt noch ein bisschen Privatbudget rein? Habe ich dann getan, weil ich die Idee nach wie vor cool fand und auch an das Projekt geglaubt habe. Aber das hat natürlich die Produktion nicht gerettet und ich dachte dann, ja, was machen wir denn? Und wir haben halt dann, oder ich habe halt dann einfach die Idee so gehabt, ich habe dann einfach angefangen und habe Namen für den Abspann verkauft. Für einen Film, der noch gar nicht produziert war und der zu 30% damals gedreht war und wo ich nie wusste, ob der überhaupt fertig wird. Und da habe ich mir gedacht, was wäre cool, was würdest du dir als Fan wünschen? Und da habe ich so gedacht, ja, wenn der Name im Abspann von dem Film später stehen würde, wäre eine coole Sau. Und dann haben wir für 7,50 € haben wir dann so einen Namen verkauft für den Abspann. Und dann haben sich innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, 500 Leute gemeldet und wollten dann ihren Namen in diesen Abspann haben. Und das war jetzt halt sehr spannend, weil ich gesehen habe, oh, da scheint ganz schön Potenzial zu sein von Leuten, die da Bock drauf haben. Und ja, wir hatten dann irgendwie 2.500 €, könnt ihr ungefähr zusammenrechnen, oder 3.000 € zustande. Und ich habe gedacht, ja gut, kommen wir jetzt auch nicht wirklich viel weiter mit dem Geld, aber ist ja cool, dass es scheinbar so eine hohe Nachfrage gibt nach diesem Projekt. Und dann habe ich angefangen und habe dann drei Crowdfunding-Pakete gebaut und habe gesagt, wir verkaufen jetzt schon den Film, den es, wie gesagt, der zu 30% gedreht war und wo keiner wusste, ob der jemals fertiggestellt wird. Ja, ich habe dann diesen Film halt verkauft und habe dann auch VIP-Pakete verkauft für eine potenzielle Weltpremiere, wo wir nicht wussten, ob die überhaupt jemals stattfindet und ob der überhaupt ins Kino kommt. Und wir haben halt dann diese VIP-Pakete, gab es 125 Stück, die waren innerhalb von 2 Tagen weg dann. Und dann haben wir halt noch so Bundles verkauft mit T-Shirt zu dem Film und DVD und Blu-ray, was man vorbestellen konnte. Und da gab es 400 Pakete und die waren dann auch innerhalb von 1, 2 Wochen weg. Und dann hatten wir auf einmal irgendwie 30.000, 40.000 Euro Produktionsbudget von diesen Crowdfunding-Paketen zusammenbekommen, was nicht selbstverständlich ist, weil das meistens nicht funktioniert für solche Projekte, kann ich auch dazu sagen. Und das hat uns dann tatsächlich diese Produktion gerettet, weil wir dann gesagt haben, wir können jetzt weitermachen. Die Leute haben das halt dann auch gesehen, dass wir halt auch aktiv weitermachen. Also wir haben die Leute dann auch mitgenommen in diesen Projekten und gezeigt, welche Schritte wir gerade gehen, was gerade passiert bei dem Film. Also es war sehr, sehr transparent, dieses Projekt. Und die wussten halt auch, das klappt und das kommt irgendwann. Und die waren auch sehr, sehr geduldig, die Leute, und haben auch darauf gewartet, dass es dann endlich kommt. Aber das war halt eine ganz andere Refinanzierungstaktik und hat halt auch irgendwie funktioniert. Also du musst in der Filmbranche meistens viele alternative Wege haben, um sowas auch realisieren zu können, um das auf den Punkt zu bringen.
Wollte gerade sagen, alle angehenden Dokumentarfilme in unserer Zuhörerschaft, die wissen jetzt, dass man auf jeden Fall findig sein muss, wenn man da was auf die Beine stellen möchte. Ja, aber findig musstet ihr ja auch sein, denn der Film, der führt ja nicht nur, ich sag mal, durch die Highlights, Highlife in Tüten, sondern auch durch die schwierige Phase, die ganze Festivalbranche in Deutschland durchzustehen hatte,
Ja.
nämlich während Corona. Wie habt ihr das denn ja, wahrgenommen, ist die das falsche Wort, aber wie war die Lage damals bei euch?
Ich kann das ja kurz aus Veranstaltersicht erzählen, dann kannst du das ja gerne nochmal umreißen, Lukas, aus Fansicht. Das ist ja bestimmt auch nochmal interessant. Also bei uns war das ja tatsächlich so, dass wir hatten, glaube ich, damals. 2020 war das, ne, glaube ich, ja. Immer mit diesen Jahreszahlen. Da hatten wir das Festival ja schon hochgefahren und dann kam ja dieser Lockdown mit Mitte März und unser Festival ist ja immer Mitte März. Und ja, wir hatten dann 3 Tage, also 4 Tage vom Festival, hatte ich dann noch mit Gref Digger damals telefoniert, das weiß ich noch. Die hatten mittlerweile alle Termine abgesagt, außer uns. Und ich habe gesagt, nö, bei uns gibt es keine Auflage. Ich habe gesagt, unser Festival ist diesen Samstag, das passt, wir können anreisen. Und dann hatten wir dann einen Tag später dann auch vom Ordnungsamt bei uns dann die Auflage bekommen und die haben dann gesagt, ihr müsst das leider absagen. Und dann haben wir gesagt, Leute, es ist 3 Tage vor unserem Festival, seid ihr wahnsinnig? Und das war dann echt eine krasse Situation, wo wir dann erstmal gesagt haben, also wir hatten auch spaßenshalber noch gesagt, das weiß ich auch noch, 4 Tage vor dem Festival, wir schalten jetzt alles ab, Mails werden nicht mehr beantwortet, Telefone werden ausgeschaltet, dass uns keiner erreichen kann. Falls da was kommt. Aber ja, gut, die haben uns dann natürlich doch irgendwie erreicht, weil sie unsere Handynummern hatten. Und von der Sache ja. Aber wir mussten das dann kurzerhand komplett canceln oder verschieben. Mussten das dann auch 3 weitere Male verschieben tatsächlich. Also es hat uns schon ganz schön Probleme bereitet. Wir konnten dann erstmals, weiß ich noch, 150 T-Shirts in die Tonne hauen für das 220er. Das konnten wir nicht mehr verkaufen. War sicherlich auch erstmal ein kleinerer Kostenblock und dann musste man es halt immer weiter verschieben und haben halt trotzdem versucht, die Bands auch wieder zu kriegen, die wir ja schon hatten. Und unser Hauptproblem war damals tatsächlich, dass wir vor Corona hatten wir noch diesen besagten 30, 35 € Kurs, den wir dann nach Corona, also und wir hatten halt ein Festival, was 2020 wieder ausverkauft war, mit dem 30, 35 € Kurs. Und wir hatten dann aber, da konnten das Festival aber erst 2023 machen. Mit anderen Preisen dahinter natürlich, die extrem gestiegen waren zu diesem Zeitpunkt. Und wir hatten aber nur das Budget von 2020 aus dem Vorverkauf zur Verfügung. So, und das hat uns tatsächlich dann fast das Genick gebrochen, weil das echt brutal war, finanziell das abzufangen. Wir hatten zum Glück noch einen kleinen Puffer auf dem Konto, der gerade so gereicht hat für das Festival. Und wir hatten auch an dem Abend einen guten Thekenumsatz, sodass wir das irgendwie hingekriegt haben. Aber das war natürlich schon brutal, so diese Schere abzufangen da. Und ja, das war sicherlich eines der größten Herausforderungen, neben den ganzen Thematiken, dass wir ständig verschieben mussten und wieder umbuchen mussten, Booking, wieder mit den Bands, die Bands bei Laune halten, Verträge prüfen und was weiß ich, was alles auf uns zukam. Also das war halt aus Veranstaltersicht schon sehr, sehr anstrengend und eine lange, lange Durchstrecke. Wir waren ja 3 Jahre lang gar nicht dabei. Andere Festivals konnten ja irgendwie dann weitermachen oder konnten ihr Festival gerade noch so machen, 2020 vielleicht. Aber wir waren ja 3 Jahre völlig weg da vom Fenster. Ne? Genau. Ja. Was sagt der Fan?
Ja, aus meiner Sicht, ich kann das irgendwie nur wiedergeben. Also waren ja irgendwie gefühlt die Ersten, die das nicht machen durften und die Letzten, die es wieder machen durften. Da
Genau.
gehen zu dem Zeitpunkt muss man ja auch sagen, ich habe ja vorhin gesagt, weil muss 2019 gewesen sein, wo ich eingetreten bin. Da hat man jetzt noch nicht so die vielen Infos, auch die im Hintergrund noch sind. Da geht ja für ein Mitglied, was irgendwie was zu lieben gelernt hat und wo man beigetreten ist, wo man ein regionales Ding hat, was man einfach absolut supportet. Da geht man mit Freunden hin jedes Jahr. Hat man schon Verlustängste, weil man sich so sagt, das kann ein ehrenamtlicher Verein gar nicht halten. Also ich denke jetzt mal, so ein Festival, was einen Umsatz macht oder auch machen muss, hat im Prinzip ganz andere Möglichkeiten als ein ehrenamtlicher Verein, der keine Gewinne ausschütten, also der im Prinzip keine Gewinne machen darf, wo das Geld auch wieder plus minus null sein muss. Umso glücklicher waren wir im Prinzip, wenn du jetzt aus Fansicht sagst, dass wir uns nachher wieder treffen konnten. Der Thekenumsatz, der ist ja nicht ohne Grund wahrscheinlich da gewesen. Die Leute waren glücklich, dass es stattgefunden hat. Keiner hat über die Preise der Tickets gesprochen, zumindest nicht in meinem Umfeld.
Nein.
Jeder war einfach glücklich, dass es stattgefunden hat. Und natürlich guckt man dann irgendwie auch so ein bisschen traurig, weil ich meine, du weißt es, Daniel, wir waren auf verschiedenen anderen Festivals, wie zum Beispiel das Wolfszeit-Festival in Thüringen. Das hatte einfach den Vorteil, die konnten irgendwie mit der Stadt eine Insellösung machen. Da durfte keiner mehr das Gelände verlassen, aber du durftest aufs Festival.
Ja.
So, ne?
Die Corona-Maßnahmen waren aber da schon. Also ich war da und naja.
Sagen wir mal nichts zu.
Breiten wir den Mantel des Schweigens darüber. Sagen wir
Ja,
mal
nichts
nichts
zu.
richtig.
Du musst es nur so sehen, Tim. Man fragt sich ja trotzdem, wenn man da irgendwie Teil eines eigenen Vereins ist und man guckt dem irgendwie so ein bisschen gefühlt beim Sterben zu. Dann fragt man sich ja schon, wo das irgendwie dann so fair ist. Ne? Deswegen, darauf wollte ich hinaus. So hat sich das für mich angefühlt. Umso schöner, dass wir es geschafft haben. Und man muss sagen, daraus ist was ganz Geiles entstanden: ein 2 Tage Metal-Diver-Festival mit so einem geilen Line-up. Das war unglaublich, weil wir es im Prinzip nachgeholt haben. Und das war total geil. Also, das fand ich super.
Ja. Das war dann, wann habt ihr das gemacht?
2023, ne? Genau, müsste das gewesen sein. Diese doppelte Ausgabe da, ja.
Daniel, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege. Das liegt doch daran, dass hier im Prinzip Verträge schon geschlossen waren. Also so gesehen.
Ja, klar. Also wir hatten ja das Line-up für das siebte, ist ja das Ursprungs-Line-up von 2020. Da ist dann halt Vader weggefallen, weil Vader nicht konnte das Jahr. Und dann haben wir dann Legion of the Damned mit reingeholt als Ersatz. Und die achte Ausgabe hatte ja das Line-up, was wir eigentlich für 2022 gebucht hatten. Und das haben wir dann einfach auf 2023 mitgeschoben und haben gesagt, machen wir beide Ausgaben, um auch jetzt nicht zu lange irgendwie Nachholfestivals zu machen. Und genau, das war dann einfach Freitag das siebte, Samstag das achte. Und ja, war für uns logistisch eine Katastrophe, weil die Manpower einfach gelitten hat, weil die ehrenamtlichen Helfer konnten halt auf Deutsch gesagt Sonntag nicht mehr, also die hatten keine Energie mehr und das hast du halt echt gemerkt, extrem. Und weil diesen Doppeltag war ja keiner gewohnt von uns und deswegen Respekt an alle, die mehrtägiges Festival machen. Also ich respektiere das immer oder bewundere das immer, weil das ist echt brutale Knochenarbeit und da musst du jeden Tag ja wieder alles herrichten oder wieder irgendwie dafür sorgen, dass alles wieder funktioniert und läuft und das ist echt nicht ohne, also deswegen. Kudos an der Stelle. Ja, aber die Frage, die sich danach auch ergibt, wenn so ein Festival durch ist, gut, die Doppelausgabe ist jetzt wahrscheinlich, da hat wahrscheinlich keiner mehr Bock zum Feiern, aber habt ihr dann irgendwelche Rituale? Also wenn alles geschafft ist und alle sind weg und die Bühne ist still, also abgesehen davon, dass ihr wahrscheinlich ein Bier aufmacht oder so.
Ja, das ist darauf zu warten, dass der Schnee wegtaut, ne?
Das kommt drauf
Daniel,
an,
die
ja.
Geschichte musst du mal erzählen.
Ja, das gibt es natürlich auch bei uns. Also, da wir Mitte März sind, haben wir natürlich auch Situationen, wo dann draußen auch mal minus 15 Grad sind oder so. Das gab es auch. Und ja, wir haben ja so ein ganz spezielles Konzept. Bei uns fahren 4 bis 5 Shuttlebuslinien jedes Jahr durch quer aus allen Himmelsrichtungen zum Festival. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Das ist eines der Besonderheiten dieses Festivals. Und diese Shuttlebuslinien holen diese Leute, die Leute im Umkreis quasi von zu Hause ab oder von den Bushaltestellen in der Nähe zu Hause ab. Da können sich auch jedes Jahr neue Gruppen melden und die können halt dann wieder mit dazusteigen und so weiter. Und somit erweitern wir halt die Stationen und handhaben das sehr flexibel. Das Konzept fahren wir seit dem zweiten Festival, das ist unheimlich beliebt bei uns und die Busse sind ja auch immer sehr, sehr schnell voll und ausverkauft. Und du hast aber trotzdem ein Problem, das eine Jahr war das dann halt so, das war auch bei dieser Doppelausgabe noch in der Nacht, ist auch im Film lustig mit erzählt nochmal und ausführlich, aber ich reiß das kurz an. Da hatten wir halt dann 2 Busse, die halt nicht fahren konnten wegen Glatteis. Und dann hast du halt da 100 Leute in der Halle stehen gehabt, die halt eigentlich nach Hause wollten nach dem Festival, die aber nicht mehr wegkamen. Und es konnte auch kein Auto mehr fahren, kein Bus mehr fahren. Und es ging ja halt gar nichts mehr, weil die Straßen völlig vereist waren. Und ja, dann wollten unsere Leute eigentlich alle komplett nach Hause und Schlaf nachholen. Das war halt von Freitag auf Samstag und natürlich für den zweiten Tag fit sein. Und ja, was haben wir gemacht? Wir haben dann halt Theke wieder offen gemacht und haben dann die restlichen Brötchen geschmiert, die wir noch hatten für die Leute und haben die halt dann noch schön versorgt bis 6 Uhr morgens da. Und bei Laune gehalten. Und das ist halt auch eine Besonderheit, glaube ich, weil jeder, ich will jetzt nicht sagen, jeder andere Veranstalter, aber viele der andere Veranstalter hätten wahrscheinlich gesagt, um 2 ist bei uns Schicht, wir müssen uns auf den nächsten Tag vorbereiten, müsst du sehen, wie er nach Hause kommt. Wir haben die halt dann in der Halle noch versorgt und haben die halt bis 6 Uhr morgens dann zum Zug gebracht, der in Marsberg fährt. Und die konnten halt dann mit dem Zug nach Hause. Und das fanden die halt bis heute total toll, die Fans, und feiern das halt auch. Die wollten sogar eigene T-Shirts machen dann und was weiß ich. Also die fanden die Aktion halt total klasse, dass wir da halt auch da waren und die nicht irgendwie vor die Halle gesetzt haben. Aber solche Situationen entstehen halt auch im Laufe von so einem Festival. Und da sind wir dann auch eher mit der Fanbrille unterwegs wie mit der Veranstalterbrille.
Alles klar. Das, ja, gut, da kommt dann einiges auf einen zu, wenn man da im März unterwegs ist. Also ich kenne das ja von, ja gut, Festival wie das Ragnarök, die sind eher im April, aber selbst da kann es die eine oder andere kalte Nacht geben. Aber gut, wenn man da irgendwie keinen Campground hat, zu dem man zurückkehren kann, dann muss man halt als Veranstalter improvisieren. Ja. Wir sind fast im Endspurt, meine Lieben. Ich habe nur noch mal eine Frage. Was war für euch beide, also ihr habt ja beide schon sehr, sehr viele denkwürdige Festival-Momente geteilt. Was war für euch beide vielleicht während der Dreharbeiten zu Ehrenamt so der denkwürdigste oder vielleicht lustigste Moment, den ihr da gemeinsam erleben durftet?
Puh, das ist immer eine ganz tolle Frage. Da gab es sicherlich einige.
Da kannst du wesentlich mehr nennen als ich wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ja. Also ich fand es erstmal für mich eine extreme Herausforderung, weil ich bin ja vor der Kamera und hinter der Kamera, also hinter der Kamera nicht, aber in der Regierolle auch. Also das war halt extrem, dieses Spagat war extrem herausfordernd. Es war halt war so ein Moment, den hab ich wahrscheinlich nie wieder. Weil ich bei keinem anderen der Folgefilm wahrscheinlich jemals vor der Kamera stehen werde wieder. Von der Sache her war das erstmal sehr herausfordernd und lustige Momente gab es sicherlich bei dem Haupttag, wo wir mitgedreht haben, viele, also bei diesem Jubiläum. Sicherlich einer, der sehr lustig ist, ist nach wie vor die Anreise von Sodom, die auch schön im Film mit drin ist. Ich kenne ja Tom jetzt auch schon ein paar Jahre lang und es war halt sofort wieder ganz herzlich mit dem und wir haben uns einfach überhaupt null verstellt da vor der Kamera und haben das einfach laufen lassen, wie wir das sonst auch gemacht hätten. Und dann kamen halt so lustige Momente, dass Tom halt sich über die Halle gewundert hat da und gesagt hat, ja, was ist denn das hier für eine Halle? War Sodom schon mal hier? Und ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht. Ich habe dich noch nie auf Schützenfest hier gesehen. Das ist ein Schützenhalle, habe ich dann gesagt und sowas. Also haben wir uns halt dann total locker flockig unterhalten. Das muss man halt sehen im Film. Das ist halt irgendwie eine lustige Situation, die auch null gestellt ist. Tatsächlich haben wir auch nicht abgesprochen. Und dann gab es halt sicherlich das ein oder andere Interview, was auch sehr bereichernd war, sehr, sehr witzig auch. Und wir haben ja auch den Shuttlebus komplett begleitet. Also das ist sicherlich auch eine lustige Nummer gewesen. Wir haben ja eine Shuttlebuslinie komplett mit einem Kamerateam begleitet. Und da sieht man halt auch mal, was auf so einer Shuttlebusfahrt alles passiert und was halt so da los ist. Also das sind sicherlich auch sehr lustige Momente gewesen während der Dreharbeiten, denke ich.
Was bei mir auf jeden Fall definitiv mit ganz oben steht, ist, das ist indirekt Teil der Dreharbeiten. Es ist eher so ein bisschen seit Ewigkeiten Dreharbeiten. Und zwar, was wir am Anfang nicht erzählt haben, ist, was auch Teil des Ehrenamts ist, wie machst du am besten Werbung? Ja, indem du dir im Prinzip eine Handykamera nimmst und du denkst dir irgendwas Lustiges aus, was aufs Festival aufmerksam macht, weil YouTube ist voll mit Metal-Lover-Werbespots, die alle ehrenamtlich von den Mitgliedern gedreht wurden. Und man glaubt gar nicht, wie geil diese Ideen irgendwie gewachsen sind. Also ich gucke mir das bis heute so gerne an. Die sind auch Teil des Films. Darf ich aber so vorab sagen,
Ja.
die sind Teil des Films, aber nur in einem Bruchteil. Vieles davon kann man aber nachher noch auf der DVD auf jeden Fall sehen oder auf YouTube selber. Und da zum Beispiel, wenn man halt die Leute auch als Vereinsmitglied kennt, man kennt sie ja einfach jahrelang schon, ich finde das jedes Mal wieder einfach nur total genial. Das sind meine absoluten Highlights. Und der Rest, den habe ich ja live miterlebt.
Ja, man muss auch noch mal ergänzend sagen, das sind ja unsere Werbefilme, die haben wir ganz am Anfang gemacht. Das ist halt, wir haben uns halt überlegt, was kann so ein Motto von so einem Festival sein? Und wir haben halt dann relativ schnell so ein Motto gehabt, hart genug, also bist du hart genug für das Sauerland? Dann haben wir dann immer hinterfragt. Das haben wir uns halt echt einen Spaß draus gemacht und haben halt dann immer in so Werbefilmen dann halt dieses Motto mit hart genug dann halt immer wieder gegeben. Und da gibt es 10 Werbefilme, die wir die ersten Jahre dann halt komplett verfolgt haben. Und da spielen halt dann wirklich zum Großteil die Mitglieder auch selber mit. Und das ist halt sehr, sehr lustig alles gemacht und hat uns sicherlich auch eine Menge oder hat sicherlich auch für eine Menge Aufsehen gesorgt in der Anfangszeit.
Ja, von Live-Konzert in einem fahrenden Bus bis hin zu irgendwelchen Dosenstechen mit Äxten auf Fässern einschlagen. Und das ist schon einfach
Ja,
geil.
ja,
Das ist cool.
ja. Optimal. Marketing ist alles sozusagen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir haben viel über euren Film geredet. Das klingt sehr, 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 sehr sehenswert. Vielleicht so in 3 Sätzen zusammengefasst, was können Zuschauer erwarten? Von dem Film?
Ja.
In 3 Sätzen, puh, das ist aber brutal.
Man sollte zu unseren Zuhörern sagen, es ist hier 23:06 Uhr und ich hole jetzt noch mal die richtig schwierigen Fragen
Jetzt will er hier
raus.
nochmal so richtig was wissen von uns, ne?
Ja, genau. Aber ich dachte mir, hey, komm, wo wir schon hier sind. Dann
Nee, also was die erwarten können, ist sicherlich über 10 Jahre Metal Diver Festival, ein tiefer Blick hinter die Kulissen und eine geballte Ehrenamtsleistung auf kultureller Ebene, die in einem Film verpackt sind, diese Themen.
vielleicht noch so ein Wort, einfach Gänsehaut, Gänsehaut pur. Und vielleicht die Motivation dazu, das eigene Ding vor der Haustür zu gründen. Und dann kommen wir euch besuchen. Gerne unterstützen wir euch.
Genau. Wir müssen natürlich auch nochmal dazu sagen, wer den Film natürlich jetzt sehen will, unter Ehrenamt der Film, also ehrenamt-derfilm.de gibt es alle Termine und ja, ihr könnt da natürlich gerne mal reinklicken. Und vielleicht sehen wir uns halt dann in den nächsten Tagen im Kino.
Alright. Den entsprechenden Link findet ihr dann eben auch in unseren Shownotes bei Übermetal. Aber ich würde sagen, da machen wir erstmal einen Schlussstrich drunter. Das fasst das alles schon sehr, sehr gut zusammen. Ich danke euch beiden, dass ihr vorbeigekommen seid. Es ist ein sehr, sehr kurzfristiger Termin gewesen, aber wir haben es dennoch hingekriegt. Vielen Dank an der Stelle.
Hat mich mega gefreut.
Mich auch, ja.
Supi, dann in dem Sinne verabschieden wir uns von euch, liebe Metalheads und Metalheadinnen. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, über Metal kehrt zurück. Aber jetzt klickt erstmal rein bei Ehrenamt und schaut euch mal an, wo der Film bei euch läuft. Macht's gut.